Da wir in der Passionszeit stehen, dachte ich, dass es gut ist, wenn wir uns auf das besinnen, was in dieser Zeit des Kirchenjahres im Mittelpunkt steht. Dass wir uns also besinnen auf das Leiden und den Tod von Jesus Christus. Besinnen. Was heißt das? Man kann versuchen zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber dieses Verstehen hat Grenzen. Paulus, wir kennen dieses Wort, hat es im Korintherbrief so beschrieben, dass er sagt, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, ist all denen, die verloren gehen, unsinnig, muss unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Allen, die verloren gehen, wird es unsinnig erscheinen. Aber Gott beschloss, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Einer so unsinnig erscheinenden Botschaft glauben. Also, unsinnig, absurd. Absurd ist das, wenn man an einen Gott betet, der wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet worden ist. Absurd ist das, wenn man von Gott erwartet, dass er ein blutiges Opfer fordert, um seinen Zorn zu besänftigen. Man kann darüber nachdenken, man kann versuchen, das zu verstehen, aber alles Nachdenken gerät an Grenzen. Und trotzdem, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Das müssen wir gelten lassen, auch wenn wir das nur annäherungsweise verstehen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, eine Annäherung an dieses Geschehen, eine gedankliche Annäherung an dieses Verstehen zu versuchen. Was ich jetzt sage, das ist ein bisschen lehrhaft. Das habe ich heute Nachmittag gemerkt, als ich versucht habe, meiner lieben Frau das alles zu erklären, was ich heute Abend sagen will. Also es ist ein bisschen lehrhaft. Ja? Aber das hängt mit meinem Beruf zusammen und den kann ich nicht ganz verleugnen. Und ich bitte also um Verständnis dafür. Und ich kann allen denen, die jetzt zum ersten Mal da sind, versichern, so ist es nicht immer am Dienstagabend. Ja? Also sonst ist es sehr viel praktischer. Aber gut, bei mir ist es jetzt heute nicht ganz so praktisch, also jedenfalls teilweise. Also, es geht um die Passionsgeschichte. Und ich möchte die Passionsgeschichte verstehen und deuten als eine Geschichte der Liebe Gottes. Und wir haben das ja gesungen, in verschiedenen Liedern kam das ja schon vor, die Liebe Gottes. Die Passionsgeschichte ist eine Geschichte der Liebe Gottes zu Menschen, der Liebe Gottes zur Welt. Denn in der Passion wird die Liebe Gottes öffentlich sichtbar. Die Passionsgeschichte, die Ereignisse in der Passion Jesu zeigen in einzigartiger Weise, dass Gott die Welt liebt. Wir kennen dieses Wort aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn dahingab, damit jeder und jede, die an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab, seinen einzigartigen Sohn hingab und damit sich selbst auch hingab. Und ähnlicherweise steht es auch im 1. Johannesbrief, im 3. Kapitel, auch wieder Vers 16, daran haben wir die Liebe von Jesus, die Liebe von Gott erkannt, dass Jesus für uns sein Leben gegeben hat. Also das Thema ist die Liebe Gottes. Und ich möchte jetzt über dieses Thema in vier gedanklichen Schritten sprechen. Erstens, Gott ist Liebe. Zweitens, Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes. Und drittens, der stärkste und letztgültige Erweis für die Liebe Gottes ist der Kreuzestod von Jesus. Der stärkste und der letztgültige Erweis für die Liebe Gottes ist der Kreuzestod von Jesus. Und viertens, wer die im Kreuzestod von Jesus sichtbar gewordene Liebe Gottes annimmt, der hat ewiges Leben. Also es sind Versuche, das, was in Johannes 3, Vers 16 zum Ausdruck gebracht wird, in verschiedenen Gedankenschritten etwas zu entfalten Und ich bitte, wie gesagt, um Geduld und um Nachsicht, wenn das etwas lehrhaft klingt. Erstens, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Der frühere Papst Benedikt hat 2005 eine Enzyklika veröffentlicht, Deus Caritas Est. Eine lesenswerte Enzyklika, ein längerer Text. Ich habe das gelesen, hat mir Anregungen gegeben für diesen Abend. Deus Caritas Est oder Gott ist Liebe. Das ist ein Wort, das auch im Johannesbrief steht, im 4. Kapitel, Vers 16. Gott ist Liebe. Was ist das für ein Satz? Gott ist Liebe. Wer ist Gott? Was meinen wir, wenn wir von Gott sprechen? Die Philosophen haben sich darüber Gedanken gemacht, zwar nicht die modernen Philosophen, aber frühere Philosophen sehr wohl. Und ein antiker Philosoph, Aristoteles, hat einmal gemeint, Gott ist der unbewegte Beweger. Also alles bewegt sich, alles ist im Fluss, alles bewegt sich, aber es gibt eine Instanz, die unbewegt ist, die alles in Gang setzt, die alles bewegt. Wer heute von Gott spricht und nicht gerade das christliche Bekenntnis vor Augen hat, so ein säkular geprägtes, der meint vielleicht damit irgendeine Kraft, die hinter allem steht, was ist, der Ursprung von allem, was ist, irgendetwas, was die Welt zusammenhält, was der Welt irgendeinen Sinn gibt, so oder so ähnlich. Aber das Alte und das Neue Testament spricht von Gott der Liebe. Gott ist Liebe. Und dabei wird ein Wort gebraucht, das wir in unserem Sprachgebrauch eigentlich gar nicht kennen. Liebe als Agape, das ist die uneigennützige Hinwendung zu einem anderen. Die Liebe, die das Beste für den anderen will, die sich selber opfert für den anderen. Die Liebe, nicht der Eros, der immer natürlich auch mit eigennützigen Motiven verbunden ist, sondern die Agape, die Liebe, die selbstlose Hingabe, Liebe für den anderen. Das ist gemeint, wenn davon gesprochen wird, Gott ist die Liebe. Also Gott ist nicht unbewegt. Er ruht nicht in sich selbst. Er ist nicht sich selbst genug, sondern Gott ist zugewandt, der Welt zugewandt. Er ist dem zugewandt, was er geschaffen hat, der Schöpfung zugewandt, der Menschheit zugewandt, jeden von uns zugewandt. Gott ist die Liebe. Und diese Liebe Gottes sucht Gegenliebe. Denn Liebe ist immer auf etwas gerichtet. Es gibt keine Liebe an sich. Liebe ist immer auf ein Gegenüber gerichtet. Und so sucht Gott mit seiner Liebe Gegenliebe. Gegenliebe des Menschen, auch meine Gegenliebe. Im Johannesbrief heißt es wieder, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Unsere Liebe zu Gott ist eine Antwort auf seine Liebe zu uns. Im Alten Testament wird beschrieben, wie Gott in seiner Liebe einen Bund schließt mit seinem auserwählten Volk. Dass dieser Bund aber gebrochen worden ist und dass das Volk, das Gott berufen hat in diesen Bund, die Liebe Gottes mit Füßen tritt. Die Propheten haben das zum Thema gemacht und der Prophet Hosea schreibt dann, Gott bleibt bei seiner Liebe und Gott überwindet seinen Zorn. Das ist ein schönes Wort aus Hosea, dem Propheten Hosea im 11. Kapitel. Und da heißt es, so spricht der Herr, ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim oder Israel, wie könnte ich dich im Stich lassen? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten? Nein, es bricht mir das Herz. Sagt Gott, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht, ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, nicht noch einmal. Es soll keine zweite große Flut geben, die eine aufsässige, gottrebellische Menschheit vernichtet. Gott überwindet seinen Zorn. Die Liebe Gottes ist stärker als der Zorn Gottes. Also eine Menschheit, die von Grund auf verdorben ist, weil sie die Liebe, die Zuwendung ihres Schöpfers zurückgewiesen hat, diese Liebe oder diese Menschheit wird nicht vernichtet. Gott besiegt seinen Zorn durch Liebe. Gott ist Liebe. Soweit ein paar Versuche, diesen ersten Gedanken etwas zu entwalten. Zweitens, Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes. In Jesus sehen wir konkret in menschlicher Gestalt, dass Gott die Liebe ist. Denn in Jesus wird Gottes Wesen sichtbar. Wer mich sieht, sagt Jesus, sieht den Vater, der sieht Gott. In Jesus von Nazareth wird das Wesen Gottes sichtbar. Wird sichtbar, wer Gott ist und wie Gott ist. Und es wird vor allem deutlich in den Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Und das sind so viele Gleichnisse, die etwas zum Ausdruck bringen von der Liebe des Vaters. Das Gleichnis von der verlorenen Drachme, die gesucht wird von einer Frau. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dem der Hirte nachgeht. Ein Schaf, das sich verlaufen hat, verirrt hat, das auf Abwege geraten ist. Aber der Hirte überlässt dieses Schaf nicht sich selbst. Er sucht es. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Und daraus spricht das Wesen Gottes. Ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Johannes 10. Und dann natürlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das in einer einmalig deutlichen und so eindrucksvollen Weise die Liebe des Vaters, des göttlichen Vaters beschreibt. Des barmherzigen Vaters, der barmherzige Vater, der läuft, als er seinen Sohn, den verlorenen Sohn von ferne sieht, der zurückkehrt, der diesem Sohn entgegenläuft und sich damit selber zum Gespött macht, denn ein Patriarch läuft nicht auf der Straße. Er läuft nicht einem heruntergekommenen Sohn entgegen. Aber dieser Vater, der barmherzige Vater in Lukas 15, in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, er läuft, weil er gedrängt ist von der Liebe zu seinem Sohn, der zurückkehrt. Er erniedrigt sich, der Vater erniedrigt sich. Und das ist die Botschaft, die Jesus eben zum Ausdruck bringt in diesem Gleichnis, wie in vielen anderen Gleichnissen auch. Gott ist der Barmherzige, der Liebende, der dem entgegengeht, der den sucht, in liebender Hingabe sucht, der sich selber verlaufen hat, der verirrt ist. Und das bringt mich dann zu einem dritten Punkt. Der stärkste und der letztgültige Erweis für Liebe Gottes ist der Kreuzestod von Jesus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn, dass er Jesus hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In Jesus handelt Gott. In Jesus siegt Gottes Liebe über Gottes Zorn. Und beides wird sichtbar im Kreuz. Im Kreuz wird der Zorn Gottes sichtbar über eine Welt, die Gottes Liebe zurückgewiesen hat. Und im Kreuz wird zugleich die Liebe Gottes sichtbar, weil Gott selbst diesen Zorn erträgt, sodass sich dieser Zorn nicht auf den Menschen entlädt. Es gibt viele Versuche, das zu verdeutlichen, gedanklich ein bisschen Klarheit zu verschaffen über das, was da sich ereignet hat. Eines dieser Versuche ist, der Richter nimmt das Urteil selbst auf sich. Der Richter spricht das gerechte Urteil. Aber der Richter nimmt eben die Strafe auf sich, sodass die Strafe nicht getragen werden muss von dem, der gerichtet ist. Und es gibt eine andere anschauliche Erzählung, die ich gehört habe, ihr habt es vielleicht auch mal gehört, von irgendeinem Herrscher, wo, spielt es keine große Rolle, der ein Gesetz erlassen hatte, sei verboten in seinem Herrschaftsbereich bestimmte Drogen zu nehmen, bei Strafe sei es verboten, und dann entdeckt dieser Herrscher, dass sein eigener Sohn genau diese Drogen nimmt. Und dann spricht dieser Herrscher das Urteil. Es ist keine Amnestie, keine generelle Nachsichtigkeit. Nein, das Gesetz ist Gesetz, das muss gelten. Das gilt auch in diesem Fall gegen den Sohn. Der Sohn wird verurteilt, aber der Herrscher nimmt die Strafe selbst auf sich. Er lässt sich selbst verprügeln. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, heißt es schon im Alten Testament im Propheten Jesaja. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Frieden vor den Anklagen, die gegen uns gerichtet sind, den Anklagen Gottes, die durchaus berechtigt sind, damit wir Frieden hätten. Das ist eine, wie ich zugeben muss, lehrhafte Aussage, aber sie hat praktische Konsequenzen. Sie hat Konsequenzen für den praktischen persönlichen Lebensvollzug. Und das ist mir deutlich geworden am Beispiel einer Frau. Diese Frau ist in den 1930er Jahren in Deutschland aufgewachsen, erzogen worden, hat die Schule besucht und ist geprägt worden vom Gedankengut der damaligen Zeit, der Ideologie des Nationalsozialismus. Diese Frau ist aufgewachsen in der Erkenntnis, dass es Menschen gibt, die lebensunwert sind, die man durchaus vergleichen kann mit Ungeziefer. Es fällt schwer, das heute so zu sehen und zu sagen, aber das war damals gängige Meinung. Meinung, die von höchster Warte aus natürlich auch vertreten wurde und die auch die Schulstoffe, die Lehrstoffe der Schule geprägt haben. Also, sie ist aufgewachsen in dieser Erkenntnis, mit dieser Wahrheit, hat diese Wahrheit aufgenommen, verinnerlicht. Es gibt Menschen, die lebensunwert sind, Behinderte beispielsweise, Juden, Sinti, Roma. Und diese Menschen, die man durchaus mit Ungeziefer vergleichen kann, die kann man vernichten, um zum Schutz des lebenswerten Lebens. Das hat sie, diese Frau, ich kenne sie, verstanden, aufgenommen, davon war sie überzeugt. Und dann kam 1945 der Zusammenbruch von allem, den politischen Ordnungen, der gesellschaftlichen Ordnung und eben auch diesen Überzeugungen. Und diese Frau hat dann erkannt, dass sie einer verbrecherischen Ideologie gefolgt ist und dass dies Schuld vor Gott war. Sie kam zum Glauben an Jesus Christus und sie hat erkannt, welche Schuld es war. Eine verbrecherische Ideologie, die Menschen verachtet hat und Menschen in den Tod getrieben hat, für wahr gehalten zu haben und sie damit zumindest gedanklich unterstützt zu haben. Das war eine Schuld, die nicht mehr wieder gut zu machen war. Aber diese Frau hat sich geklammert daran, dass Jesus Schuld vergibt, auch diese Schuld vergibt. Dass Jesus auch diese Schuld auf sich genommen hat und dass er damit einen neuen Anfang jedem ermöglicht hat, der die Schuld bekennt und sie nicht verdrängt. Dass er einen neuen Anfang machen kann, weil er Vergebung in Anspruch nimmt, Vergebung, die Jesus erwirkt hat durch seinen Tod am Kreuz. Und diese Frau ist dann zu einem Menschen geworden, der sehr wach und sehr bewusst und sehr entschieden gelebt hat in der Nachfolge von Jesus. Das heißt, in der Verbindung mit ihm, im Hören auf sein Wort und in der Bitte um die Leitung durch seinen Geist. Das ist ein persönliches Beispiel, mit dem ich versucht habe, deutlich zu machen, was es heißt, aus der Vergebung zu leben. Weil wir nicht angeklagt sind, weil da nichts Verdammenswertes an uns ist, so sagt das Paulus auch im Römerbrief, da ist nichts Verdammenswertes an uns. Auch wenn Menschen Schuld auf sich geladen haben, das muss nicht immer so dramatisch sein, wie bei denen, die in den 1930er, 1940er Jahren Schuld auf sich geladen haben, das kann auch sehr viel harmloser sein. Dieses Beispiel macht deutlich, was es für unsere Lebenspraxis bedeutet, dass wir schuldlos vor Gott stehen können, weil uns Gott in Jesus freispricht, sodass nichts Verdammenswertes an uns steht. Deshalb können wir frei atmen, deshalb stehen wir nicht mehr unter einer Anklage. Und das gilt für jede Anklage, die Gott gegen uns richten könnte. Zum Beispiel, weil wir einen anderen Menschen in Worten und Taten verachtet haben und ihm nicht so begegnet sind, wie Gott es will, ihm nicht begegnet sind als Person, die Gott genauso liebt wie uns. Wir stehen nicht mehr unter der Anklage, weil wir Gott missachtet haben, weil wir ihn zurückgewiesen haben in Worten und Werken und Gedanken, weil er uns gleichgültig war. Wir sind frei von Anklagen. Und wir müssen auch andere nicht anklagen, weil ihnen die Vergebung Gottes genauso offen steht wie uns selbst. Selbst freigesprochen zu sein und andere freisprechen zu können, das macht ein entspanntes Zusammenleben möglich. Man muss andere nicht anklagen und man ist auch frei von der Anklage, die Gott gegen uns, gegen mich richten kann. Also, dass Gott uns in Jesus freispricht, das hat lebenspraktische Folgen. Es hat auch, wenn ich das ergänzen darf, politische Folgen. Nach 1945 haben Japan und Deutschland in sehr unterschiedlichen Formen über die eigene Kriegsschuld nachgedacht, über die Kriegsverbrechen nachgedacht, die in Deutschland begangen wurden, die in Japan begangen wurden. In Deutschland bei uns gab es eine christlich geprägte Kultur, die etwas wusste von Schuld und von Vergebung. Man will nicht behaupten, wird nicht behaupten wollen, dass die ganze Bevölkerung Deutschlands wirklich von Schuldbewusstsein geprägt war, aber immerhin, es gab die Kirchen, die ein öffentliches Schuldbekenntnis ausgesprochen haben und das ist wahrgenommen worden, politisch wahrgenommen worden. Also, man sprach von Schuld, von einem Schuldbekenntnis und das hat eine Wiedergutmachung, einen Neuanfang, soweit er überhaupt möglich war, möglich gemacht. In Japan hat niemand von Schuld gesprochen. Die japanische Kultur kennt kein Schuldgefühl, kein Schuldbegriff, kein Schuldbewusstsein. Die Verbrechen sind verdrängt worden. Und das belastet Beziehungen zu anderen Ländern bis zum heutigen Tag. Also ich will es nicht überbewerten, die Unterschiede auf politischer Ebene, aber mir wird schon deutlich, also da gibt es Unterschiede auch in der politischen Verarbeitung, der Prägung von Kulturen, von Ländern, die durch bestimmte Kulturen geprägt worden sind. Und in Deutschland habe es immerhin spurenweise ein Bewusstsein von Schuld und die Bitte um Vergebung gegeben. Das war nicht überall so. Also, der Kreuzestod von Jesus befreit uns von Schuld, befreit uns von Anklagen, die nicht nur Menschen gegen uns richten können, sondern die Gott gegen uns richtet. Im Kreuzestod siegt Gottes Liebe über Gottes Zorn. Und deswegen ist der Kreuzestod von Jesus die stärkste und die letztgültige, der letztgültige Erweis von Gottes Liebe. Dass Gott in Jesus so gehandelt hat, das steht fest. Die Kreuzigung, der ganze Leidensweg von Jesus ist ein Ereignis, ein geschichtliches Ereignis. Das steht fest. Dass also Gott in Jesus so gehandelt hat, das steht fest, auch wenn mich meine eigenen Erfahrungen manchmal an Gottes Liebe zweifeln lassen. Und wer zweifelt nicht hin und wieder an der Liebe Gottes? Zweifeln kann man an der Liebe Gottes, wenn man einen nahen Angehörigen verloren hat. Zweifeln kann an der Liebe Gottes ein Mensch, der unheilbar krank ist in Jugendjahren. Zweifeln kann an der Liebe Gottes, wer seine Arbeitsstelle verloren hat. Zweifeln können wir an der Liebe Gottes angesichts des Elends der Flüchtlinge, die sich heute an der griechischen Grenze drängen. Zweifeln können wir angesichts der Brutalität islamistischer Terrorgruppen in Afrika. Zweifeln. Wo ist die Liebe Gottes, hat man gefragt, angesichts der Massenmorde in den KZs der Nationalsozialisten. Wo ist die Liebe Gottes? Und die Antwort kann nur lauten, am Kreuz. Die Liebe Gottes wird sichtbar am Kreuz. Und am Kreuz ist Gott denen unmittelbar nahe, die ganz unten sind, die keine Hoffnung haben, die ganz unten sind. Gott ist ihnen nahe, in seiner Liebe. Wo ist die Liebe Gottes? Sie zeigt sich am Kreuz. Und deshalb ist das Kreuz eine Einladung an jeden, Gottes Liebe anzunehmen, sich darauf zu berufen, auf diese Liebe und das eigene Leben im Vertrauen auf den zu führen, der uns von allen Anklagen befreit. Das ist dann mein vierter Punkt. Wer die im Kreuzestod von Jesus sichtbar gewordene Liebe Gottes annimmt, hat ewiges Leben. Wird nicht verloren gehen, heißt es in diesem Wort aus dem Johannesevangelium, wird nicht verloren gehen, es hat ewiges Leben. Ewiges Leben. Das ist natürlich keine unendliche Verlängerung unserer biologischen Existenz, sondern ewiges Leben ist ein Leben im Licht von Gottes Zuwendung zu mir, von Gottes Liebe zu mir. Ewiges Leben ist ein Leben in der Freude und der Dankbarkeit für Gottes Liebe. Ewiges Leben ist ein Leben in der Gewissheit, dass es einen Sinn hat, dass ich auf dieser Welt bin, dass diese Welt einen Sinn hat. Gott hat diese Welt erlöst, diese Welt geliebt. Ewiges Leben ist ein Leben in der Gewissheit, dass Gott mich in ein neues Dasein rufen wird, wenn ich aufhöre, biologisch zu existieren, wenn der physische Tod eintritt. Ewiges Leben ist ein Leben unter der Leitung und der Ermutigung durch Gottes Heiligen Geist. Ewiges Leben ist ein Leben in der Hoffnung, in einer Hoffnung, die jede menschliche Enttäuschung überdauert. Und es ist ein Leben, das rundherum lebenswert ist. Leben in Fülle, sagt Jesus. Wer an Jesus glaubt, das heißt, wer die in seinem Kreuzestod sichtbar gewordene Liebe Gottes persönlich annimmt, der hat ewiges Leben. Leben, das sich rundherum lohnt. Das war der Versuch, in vier Schritten zu entfalten, was uns die Passionszeit sagen will. Sie will uns sagen, Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes zeigt sich in menschgewordener Gestalt, in der Person von Jesus von Nazareth. Und in seinem Kreuzestod ist der stärkste, letztgültige Erweis für die Liebe Gottes für diese Welt, für die Menschheit und damit für jeden von uns. Und deshalb gilt, wer an Jesus glaubt, das heißt, wer die in seinem Kreuzestod sichtbar gewordene Liebe Gottes persönlich annimmt, der hat ewiges Leben. Ein Leben, das sich rundherum lohnt. Darauf besinnen wir uns in der Passionszeit. Das haben wir gesungen in den Liedern, die wir am Anfang gesungen haben. Und deswegen ist die Passionszeit eine Zeit der Besinnung auf die Liebe Gottes.